Guten Morgen. Ich hoffe, der Wecker hat Geduld mit mir heute Morgen, dass er nicht anfängt zu klingeln zwischendurch. Ja, ich freue mich, mit euch gemeinsam Gottes Wort zu betrachten. Bevor wir starten mit Johannes 9, das könnt ihr schon mal aufschlagen. Ich habe aktuell, das passt ganz gut zu dem, was Timo gerade berichtet hat von Samuel, über die OM-Arbeit, Operation Mobilisation, ist das ja ein weltweites Werk, was versucht, Menschen Jesus nahe zu bringen, auf der ganzen Welt, in über 80 Ländern mittlerweile, über 2.500 Mitarbeiter, also es ist ein ziemlich großes Werk geworden und die bringen ab und zu mal solche Zeitschriften raus, die nennen sich Global, da kann man sich so ein bisschen informieren, auch beten, Gebetsanliegen finden für verschiedene Länder der Welt. Unter anderem werdet ihr auch einen kleinen Artikel finden oder ein Bild von meinem Einsatz am Bodensee. Also der ist nur ganz klein, aber für mich war es eine schöne Erfahrung und ein schönes Erlebnis, auch wieder mal unterwegs zu sein in der Mission. Und das könnt ihr gerne mitnehmen, das liegt draußen aus. Betet einfach, ich denke auch für Samuel. Das ist unheimlich wichtig, noch wichtiger als die finanzielle Unterstützung, die ist natürlich auch wichtig in der Mission, aber das Gebet ist wirklich enorm wichtig, auch für die Geschwister, die unterwegs sind in der Mission, dass wir für sie beten. Auch Samuel wünschte sich mehr Gelegenheiten, ich bin auch ein bisschen in Kontakt mit ihm, mehr zu evangelisieren. Er ist sehr viel mit auch verwaltungstechnischen Aufgaben betraut, was ja auch gut ist, das liegt ihm auch. Aber er möchte natürlich auch gerne auf die Straße mit Menschen ins Gespräch kommen und dazu gehört natürlich auch die Sprache. Er ist ja sehr begabt in der Richtung, aber da können wir auch für beten, denn die Sprache ist natürlich ein wichtiger Schlüssel für die Menschen, die man erreichen will. Wenn man mit ihnen nicht sich unterhalten kann auf ihrer Sprache, wird es schwierig. Also betet für Samuel und wir wollen jetzt Johannes 9 aufschlagen. Wir haben schon die ersten 12 Verse betrachtet und bevor wir einsteigen in den Text, heute ist ein etwas längerer Text, möchte ich gerne eine Frage an uns richten. Wir wissen ja, dass in Johannes 9 uns berichtet wird, dass ein Blindgeborener geheilt wird, er wird sehend, Jesus gibt ihm neue Augen, wenn man so will, was ein großes Wunder war. Mit Sicherheit für diesen Blindgeborenen, aber auch für die Leute, die drumherum waren im Tempel. Aber die Frage, die ich stellen wollte, ist, was ist das größte Wunder, was im Leben eines Menschen geschehen kann? Was ist das größte Wunder, was im Leben eines Menschen geschehen kann? Wenn wir den Mann fragen würden, was hätte er wohl geantwortet? Er wusste ja noch nicht, dass es noch mehr gab, als das, was er erlebte zu dem Zeitpunkt. Was hätte er wohl gesagt? Dass ich sehen kann, das war für ihn das Größte. Er wollte wieder sehen und sicherlich ist das kann man das total nachvollziehen. Aber es gibt eine Not, die jeder Mensch hat, die viel tiefer liegt. Und Jesus begegnet dieser Not in dieser Geschichte und die entwickelt sich weiter. Ich glaube nicht, dass er wusste, was auf ihn zukommt. Und dass er eine lebensverändernde Erfahrung machen wird, das wusste er zu dem Zeitpunkt nicht. Er war glücklich und zufrieden, dass er wieder sehen konnte. Das war sein großer Moment und das, was ihm Freude schenkte. Und wir wollen jetzt weiter betrachten diese Begebenheit. Und ich lese ab Vers 13 in Johannes 9, ab Vers 13. Wir versuchen bis zum Ende des Kapitels durchzulesen und vielleicht so als Hinweis für uns, aus welchem Blickwinkel wir das jetzt, dieses Gespräch, was er mit den Pharisäern und den religiösen Juden hat, unter welchem Blickwinkel wir den betrachten wollen, möchte ich kurz uns den Hauptgedanken vermitteln oder sagen. Der steht in Vers 39, wo Jesus sagt, und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, und das ist jetzt der Blickwinkel, aus dem wir diesen Dialog, den der Blinde mit den religiösen Pharisäern hält, unter diesem Blickwinkel wollen wir den jetzt betrachten. Und da sagt er, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden. Und die, welche sehen, blind werden. Unter diesem Aspekt, denn möchte ich jetzt diesen Abschnitt lesen, dass ihr das so im Hinterkopf behaltet, denn dieses Gespräch, was sich jetzt entwickelt aus diesem Wunder, das ist wirklich genial, wie man merkt, wie sein Leben, seine Sichtweise über Jesus sich Stück für Stück verändert. Obwohl er diesen Jesus nicht persönlich kannte, er wusste nicht, wer er war. Wir lesen in Vers 11, als er gefragt wird, wer war dieser, da sagt er, er antwortete und sprach, ein Mensch, der Jesus heißt. Das war alles, was er wusste. Ein Mensch, der Jesus heißt. Machte einen Brei und bestrich meine Augen und sprach, geh hin zum Teich Siloah und wasche dich. Und ich wurde sehend. Das ist so der Hintergrund. Und jetzt wollen wir ab Vers 13 lesen und lest das mal so mit diesem Grundgedanken. Jesus macht Blinde sehend und die sehend sind, werden blind. Da führten sie ihn, der einst blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Schabbat, als Jesus den Teig machte und ihm die Augen öffnete. Vielleicht nochmal einen kurzen Einschub, vielleicht machen wir es so, aufgrund der Zeit. Warum hat Jesus den Mann am Schabbat geheilt? Es war ein denkbar ungünstiger Tag, um dieses Wunder zu vollbringen. Nun, das ist nicht die einzige Situation, wo das geschehen ist. Jesus hat das öfter mal gemacht. Aber der beste Grund, warum er das so gemacht hat, ist, er wollte provozieren. Er wollte die Menschen herausfordern aus ihrer Religiosität. Und er benutzt, oder sagen wir mal so, Jesus arbeitet immer auf mehreren Ebenen. Und er begegnet durch diese Situation viele verschiedene Menschen. Und Jesus tat dieses Wunder am Schabbat, um die Menschen herauszufordern. Nun fragte er, Vers 15, ihn auch die Pharisäer wieder, wie er sehend geworden war. Und er sprach zu ihnen, einen Brei hat er auf meine Augen gelegt und ich wusch mich und bin nun sehend. Da sprachen etliche von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Schabbat nicht hält. Andere sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Wir merken schon, da entsteht eine Diskussion. Und es entstand eine Spaltung unter ihnen. Sie sprachen wiederum zu dem Blinden, was sagst du von ihm, weil er dir die Augen geöffnet hat? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Hier merken wir schon, da verändert sich was in seinem Herzen. Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war, bis sie die Eltern des sehend gewordenen gerufen hatten. Und sie fragten sie und sprachen, ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren ist? Wieso ist er denn jetzt sehend? Seine Eltern antworteten ihnen und sprach, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Wieso er aber jetzt sieht, das wissen wir nicht. Und wer ihm die Augen geöffnet hat, wissen wir auch nicht. Er ist alt genug, fragt ihn selbst. Er soll selbst für sich reden. Das sagten seine Eltern deshalb, weil sie die Juden fürchteten. Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass wenn einer ihn als den Christus anerkennen würde, dieser aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Da riefen sie zum zweiten Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Halten wir das mal fest. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Was für eine Aussage. Sie sprechen zu dem Sohn Gottes und urteilen über ihn, dass er ein Sünder ist. Da antwortete jener und sprach, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eines weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehend bin. Sie sprachen aber wiederum zu ihm, was hat er mit dir gemacht? Wie hat er dir die Augen geöffnet? Er antwortete ihnen, ich habe es euch schon gesagt und ihr habt nicht darauf gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Kleiner Sarkasmus da drin, ne? Erfordert. Plötzlich wird er zu einem Werkzeug in Gottes Hand. Obwohl er selber noch in diesem Prozess ist, Jesus zu erkennen. Es ist erstaunlich, wie Gott wirkt. Sie beschimpften ihn nun und sprachen, du bist sein Jünger. Wir aber sind, und das ist ein Argument, was sie sehr oft und schon angewendet, Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Da antwortete der Mensch und sprach zu ihnen, das ist doch verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat doch meine Augen geöffnet. Wir wissen aber, dass Gott nicht auf Sünde hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Erstaunlich, was dieser Blinde, der bettelt vor dem Tempel war, wusste. Erstaunlich. Von Ewigkeit her hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen geöffnet hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Er dachte drüber nach, über das, was geschehen war, und kam zu guten Schlüssen. Von Ewigkeit her geboren, Augen geöffnet. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und willst uns lehren? Und sie stießen ihn hinaus. Übrigens, das ist das erste Mal, dass einer, der sich zu Jesus bekennt, auch wenn das noch in dem Prozess war, aus der Synagoge ausgeschlossen wurde. Was schon zeigt, dass es, und das bedeutete für ihn eine ganze Menge, ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Und dann geht es weiter in Vers 35, und das sind die Verse, wo wir uns ein bisschen mehr nachher darauf konzentrieren noch werden. Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, sprach er zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach, wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus aber sprach zu ihm, du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. Und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden und die, welche sehen, blind werden. Und dies hörten etliche der Pharisäer, die bei ihm waren und sprachen zu ihm, sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine Sünde. Nun sagt ihr aber, wir sind sehend. Deshalb bleibt eure Sünde. Lass uns nochmal beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du der lebendige Gott bist, der Menschen, die begegnet, die blind sind, und das sind wir alle, sehend machen kannst. Aber das hat dich alles gekostet. Es war einfach für dich, einen Blinden zu heilen von seiner Blindheit, physisch. Es war nicht so einfach zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Denn dafür musstest du sterben. Danke, Herr Jesus, dass wir auch heute Morgen aus diesem Text lernen wollen. Da steckt so viel drin. Schenk du dazu Gnade, dass wir das verstehen, dass wir sehend bleiben und sehend werden und dich sehen. Vor allen Dingen. Und dich anbeten. In Jesu Namen. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Geschichte lest. Da ist ein Mann, der blind geboren wurde und zum Betteln verurteilt war. Und er erlebt ein wunderbares Wunder in seinem Leben, ein Zeichen, spricht der Johannes davon. Er wird sehend. Und gleich darauf kommt er voll ins Kreuzfeuer. Der kann sich gar nicht so richtig freuen über das, was gerade geschehen war in seinem Leben. Er kommt sofort ins Kreuzfeuer mit den Pharisäern und muss sich rechtfertigen vor der versammelten Mannschaft. Der tut mir wirklich leid. Aber Wir wissen ja, dass am Anfang, in dem Kapitel 9, Jesus etwas Erstaunliches sagt in Vers 3, als es darum ging, warum ist er blind geboren? Hat die Eltern gesündigt, er gesündigt, wie auch immer? Die Jünger versuchten Gründe. Da sagt Jesus etwas sehr Erstaunliches. Er sagt nämlich, Jesus antwortet, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern. Will nicht heißen, dass er nicht in Sünde geboren war. Sondern es war kein direktes Resultat von Sünde, die geschehen war. Weder von den Eltern noch von ihm. Sondern, und da wird jetzt das spannend, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Das war der Grund seiner Blindheit. Gott wollte sich offenbaren. Und diese Offenbarung ist eigentlich in zwei Phasen. Das eine ist die physische, dass er physisch wieder sichtbar sehen kann. Aber das viel Wichtige, und deswegen hatte ich die Frage am Anfang gestellt, welches ist wohl das größte Wunder, was im Leben eines Menschen geschehen kann, ist, dass er geistlich sehend wird. Und das sind die letzten Verse in Vers 35 bis zum Ende. Da nimmt Jesus sozusagen dieses Beispiel dieses Mannes, der blind, physisch blind war, und münzt das auf das Geist, oder die geistliche Blindheit, unter der jeder Mensch steht. Und er versucht das den Menschen dort zu erklären. Das Tragische an dieser Begebenheit ist eigentlich ja die, dass wenn man die Reaktion der Pharisäer sieht, da heißt es sehr oft, sie waren schon übereingekommen oder wir wissen, dass er ein Sünder ist. Dass sie für sich schon klar gemacht haben, diesen Jesus wollen wir nicht. Sie haben Jesus eigentlich gar keine Chance gegeben. Sie haben Fragen gestellt, aber sie wollten nicht die Antworten hören. Das mache ich manchmal auch, und das habt ihr vielleicht auch schon erlebt, dass man mit Menschen auf der Straße ins Gespräch kommt und die stellen dir schwierige Fragen. Oh, da gibt es eine ganze Menge. In Bezug auf den Glauben, auf Gott, auf die Bibel. Und sehr oft, oder manchmal spüre ich so ein bisschen in dem Gespräch, dass die Leute eigentlich nur fragen um des Fragens willen. Sie wollen gar nicht die Antwort hören. Und dann sage ich oft, wenn ich dir eine Antwort gebe auf diese Frage, würde das einen Unterschied machen in deiner Beziehung zu Gott? Ich fordere sie damit heraus. Und ich glaube, das ist das, was Jesus ja auch tut. Er fordert sie heraus. Aber wir merken, sie waren schon in ihrer Meinung fest über Jesus. Und wir wissen, wohin es führte. Es führte, dass Jesus am Kreuz endete. Aber auch das war der Plan Gottes von Ewigkeit her. Sie erfüllten ihn nun. Aber jeder Mensch ist verantwortlich mit dem, was er tut mit Jesus in seinem Leben. Und den Leuten, denen ich das dann frage, dann sage ich dann, ja, wenn ich euch jetzt oder wenn ich dir jetzt eine Antwort gebe, und das macht keinen Unterschied, warum soll ich dir dann eine Antwort geben auf deine Frage, wenn es sowieso keinen Unterschied macht? Ja? Und so ähnlich können wir das sehen hier in dem Beispiel, was wir hier finden von den Pharisäern und diesem Mann, der blind war und sehend wird, aber jetzt eine viel tiefere Ereignis in seinem Leben erfährt. Und wir wollen uns anschauen, wie ist das geschehen? Der Startpunkt eigentlich, wie am Anfang, haben wir schon gesagt, als Jesus an diesem Menschen vorbeiging, heißt es in Vers 1, sah er einen Menschen. Der Blinde konnte Jesus nicht sehen, physisch. Aber Jesus sah ihn, haben wir schon gesagt. Und wenn ihr mal genau hinschaut, nachdem er ausgestoßen war aus der Gesellschaft in Vers 34, da heißt es in Vers 35, Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hat, und als er ihn fand, fällt euch da irgendwas auf? Wo fängt es an, dass ein Mensch sehend wird, geistig gesprochen? Es fängt da an, dass Jesus auf die Suche geht. Nach dir. Er ist der Startpunkt. Er ist der, der die Initiative ergreift. Denn wir sind
geistlich auch blind. Wir können Jesus nicht sehen. Das Schöne ist, Jesus sieht dich. Ist das nicht herrlich? Er macht sich auf die Suche nach uns. Und es heißt ja, und als Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten, und als er ihn fand, da fängt alles an, dass Jesus auf der Suche ist nach den Verlorenen, nach diesem Mann. Das ist immer der Startpunkt, wo alles beginnt. Es beginnt und endet alles bei Jesus, bei Gott. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Und das finde ich so schön hier, dass Jesus, nachdem er das hörte, ihn fand. Was ist das Zweite? Der zweite Schritt, der passierte im Leben dieses Mannes. Wir merken das. Er fing an mit Mensch, er sah Jesus als einen Menschen, dann wurde er zu einem Propheten. Und am Ende hier, in den letzten Versen, was tut er da? Er betet Jesus an, als den Herrn. Das Zweite, was wir hier in unserer Begebenheit finden, wie dieser Blinde geistlich sehend wird, Jesus spricht zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Und da kommen wir wieder zum Zentrum unseres Johannesevangeliums, nämlich Johannes 20, Vers 31, dass man Jesus erkennt als den Sohn Gottes und dass man durch Glauben Leben hat in seinem Namen. Das ist das Ziel und das finden wir hier ganz praktisch in diesem Beispiel. Jesus sagt zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Und das Interessante ist hier, dass er schon irgendwie spürte, dass dieser Jesus anders ist. Dass da hat sich was verändert in ihm. Und er sagt hier, er antwortete und sprach, wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Das ist eigentlich das, worüber wir uns am meisten freuen, wenn wir mit Menschen ins Gespräch kommen und sie uns die Frage stellen, ja, wer ist dieser Jesus und wie kann ich gerettet werden? Wie kann ich an ihn glauben? Das ist das Schönste, was geschehen kann im Leben eines Menschen. Und auch wenn wir Menschen von Jesus erzählen, dass Menschen vorbereitet sind, dass Gott Menschen vorbereitet, dass Jesus annehmen wollen. Weil oft erleben wir, dass die Menschen eher ablehnend sind. Und deswegen beten wir ja auch für Menschen, dass Gott die Herzen öffnet, weil wir können das nicht. Luther sagt immer, wir können das Wort des Gottes nur bis zum Ohr des Hörers führen, weiter nicht. Was im Herzen passiert, das ist Gottes Sache. Aber hier sehen wir, dass Gott diesen Mann vorbereitet hat. Er war auf der Suche nach Antworten in seinem Leben. Und diese Antwort stand direkt vor ihm, nur er wusste es noch nicht. Und das habe ich ja auch schon oft betont in anderen Gelegenheiten, in anderen Gesprächen, durch Predigten, auch in Johannes 11 zum Beispiel oder auch in Lukas 7, dass Menschen sich abwenden von Jesus und den Rücken kehren, obwohl er die Antwort ihrer Not ist. Das sehen wir bei dem Beispiel von der Frau, die in der Ehebruch ertappt wird. Sie ist die Einzige, die am Ende gerechtfertigt weggeht. Was war mit den ganzen anderen? Wo Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und die Ältesten gingen zuerst und dann alle waren weg. Sie standen vor dem, der Sünden vergeben konnte, weil er für sie starb und sterben würde. Aber sie gehen weg. Das ist tragisch, traurig. Und das ist ähnlich in Lukas 7, wo der Pharisäer Simon mit Jesus an einem Tisch sitzt und die Frau kommt, die eine Sünderin war, und sie wäscht Jesus die Füße mit ihren Tränen und salbt seine Füße, küsst sie und dient ihm. Und Jesus sagt zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben, dein Glaube hat dich gerettet. Und Simon regt sich auf darüber. Das ist das Tragische. Er hatte Jesus unter seinem Dach, vor seinen Augen, Und er hätte Vergebung erfahren können, aber er hat es nicht gesehen und nicht gewollt. Und das sehen wir hier immer wieder auch in dieser Begebenheit. Also der zweite Schritt, der erste Schritt ist, Jesus fand ihn. Der zweite ist Glaube, der notwendig ist. Auch das ist etwas, was wir nicht selber produzieren können. Das ist etwas, was Gott uns schenkt. Was ist der nächste Schritt? Wo gründet sich unser Glaube drin? Das wird uns hier auch erklärt. Glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach, wer ist der Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus aber sprach, du hast ihn gesehen. Unser Glaube ruht in Jesus Christus als den Sohn Gottes. Deswegen spricht Paulus im Philippa zum Beispiel immer wieder, ihn zu erkennen, die Kraft seiner Auferstehung, die Gemeinschaft seiner Leiden, ihn zu erkennen, beginnt mit dem ersten Schritt, nämlich Jesus in sein Leben aufzunehmen, Jesus als den Herrn aufzunehmen, ihn zu erkennen als den Sohn Gottes, der für meine Schuld und Sünde gestorben ist. Du hast ihn gesehen, der mit dir redet, der ist es. Jesus als den Herrn anerkennen. In Römer 11 finden wir das, oder Römer 10 besser gesagt. Da kennen wir die Stelle auch sehr gut, wo es heißt, in Vers 9, 10, 9, Römer 10, Vers 9, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, das tut er, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Das ist das, was dieser Mann erlebt. Viel größeres Wunder in seinem Leben, als dass er sehen wurde, wurde er innerlich sehend. Er durfte Jesus als den Sohn Gottes, als seinen Herrn erkennen. Und wir merken, das ist alles Gnade. Und das vierte, was daraus folgt, was geschieht, wenn ein Mensch das erfährt, er fängt an, was zu tun, seiner Bestimmung gemäß zu leben. Und diese Bestimmung ist hier, drückt sich aus, ich glaube, Herr, und viel anbetend vor ihm nieder. Und wenn ihr euch erinnert, in Johannes 4 hatten wir schon gelesen, was stand da? Was ist Gottes Ziel? Was ist Gottes Plan mit uns Menschen? Könnt ihr euch erinnern? Johannes 4, was stand da? Was sucht Gott? Ja, richtig, Lukas. Ich lese mal ab Vers 23. Aber die Stunde kommt, in Johannes 4, Vers 23, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist das Ziel Gottes, dass wir Menschen werden, die zur Herrlichkeit und für die Herrlichkeit Gottes leben. In der Anbetung, aber auch im Leben, im Alltag. Römer 12, unser Leben soll ein lebendiges Opfer sein, Gott wohlgefällig. Das ist eine große Herausforderung, keine Frage. Und da sind wir alle, haben da mangelndes Ruhmes immer noch, den wir bei Gott haben. Aber wir sind auf dem Weg und er erfährt, dass es Jesus ist, der Sohn Gottes, und er fällt vor ihm nieder und betet an. Und Jesus weist das nicht ab, denn er ist aller Anbetung wert. Und das ist das, was dieser Mann erlebt. Es besteht aus, Jesus ging auf die Suche, Die Brücke zum Leben ist der Glaube. Glaube aber nicht irgendein Gott oder an irgendetwas, sondern an Jesus als den Herrn. Und daraus entsteht ein neues Leben. Ein Leben der Anbetung, der Hingabe, für Gott da sein, mit ihm unterwegs sein. All diese Dinge geschehen dann. Und das durfte dieser Mann erfahren. Aber was ist mit den anderen? Das lesen wir hier, wenn wir hier weiterlesen, im Vers 39. Und Jesus sprach: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen. Was meint er damit? Heißt es nicht an anderen Stellen in Johannes genau das Gegenteil? Es gibt zwei Stellen, ich lese nochmal eine. In Johannes 3 sagt Jesus Folgendes, in Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Das war der Plan Gottes. Gott hat Jesus in diese Welt gesandt, um die Welt zu retten und nicht zu richten. Ist das nicht im Widerspruch, was Jesus hier sagt, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen? Klingt erstmal so, ne? Oder? Nö. Nö? Was ist die Antwort?
Hä? Da kommt
ja noch der Freispruch. Genau. Da heißt es mich dann weiter in Vers 18, in 3,18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohn Gottes glaubt. Das heißt, mit der Verkündigung des Evangeliums geht immer einher auch, dass Menschen, die das ablehnen, unter dem Gericht bleiben. Sie bleiben, Johannes 3, auch am Ende, unter dem Zorn Gottes. Das heißt aber nicht, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um die Menschen zu richten. Er ist gekommen, um zu retten. Aber mit dieser Rettungsbotschaft ist auch Verantwortung mit verbunden. Wenn jemand das ablehnt oder, so wie die Pharisäer hier, bewusst dagegen im Unglauben bleiben, dann wird diese Rettungsbotschaft zu einer Gerichtsbotschaft. Und das ist das Tragische hier in diesem Beispiel, denn wir haben den Text ja gelesen, aber im Grunde genommen wollten sie gar nicht die Wahrheit. Sie haben schon vorher sich ihre Meinung festgemacht, wir wollen diesen Jesus nicht. Und das ist tragisch, denn das hat ewige Konsequenzen für ihr Leben. Und wir sehen das hier auch in unserem Text. Und dies hörten etliche der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen: Sind wir denn auch blind? Was für eine Frage. Jesus sprach zu ihm: Wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine Sünde. Das ist interessant. Was wollte Jesus damit sagen? Wenn sie denn wenigstens erkennen würden, dass sie blind sind, dann hätten sie nicht die Sünde, welche Sünde? Sie waren ein Sünder. Die Sünde des Unglaubens. Sie nehmen sich selbst sozusagen, dass sie sagen, sie sind sehend, die Chance, gerettet zu werden. Sie bleiben unter dem Zorn Gottes. Denn die größte Sünde, die der Mensch begeht oder begangen hat, mit der er ja eigentlich geboren wird, wird uns gesagt in Johannes 16, wo es um das Kommen des Heiligen Geistes geht, da sagt er in Vers 9 oder 8, und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit, vom Gericht, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Das ist die größte Sünde. Und hier sagt Jesus, wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine Sünde. Das heißt also, wenn ihr wenigstens anerkennen würdet, dass ihr blind seid, dann hättet ihr diese gravierende Sünde des Unglaubens nicht. Nun sagt ihr aber, wir sind sehend, deswegen bleibt eure Sünde auf euch. Das ist tragisch. Wenn ein Mensch zu dem Punkt kommt, wo er bewusst Jesus aus seinem Leben verbannt, dann bleibt er in der Sünde bis hin, dass er nicht mehr sehen kann, die Wahrheit. Und das ist tragisch. Und das sehen wir eigentlich durchweg, wenn wir im Johannesevangelium das jetzt so, gehen wir ja Schritt für Schritt durch, wir merken immer mehr, wie die Pharisäer immer mehr ihr Herz verhärten, immer wieder mit Argumenten wie Mose oder Abraham kommen, mit ihrer Religiosität versuchen zu punkten. Aber wir wissen, niemand ist gut genug und kann jemals sein Leben oder den Himmel erarbeiten durch gute Werke, sondern es braucht Vergebung. Und was ist eigentlich das, was Gott wirklich sucht in unserem Leben, damit Veränderung in unserem Leben geschehen kann? Was ist es eigentlich? Ist das so schwer? Warum ist es so schwer? Was ist es, was Gott wirklich sucht? Demut, ja, und damit verbunden Hingabe, das kommt als nächstes, aber Demut, was, in welcher Hinsicht Demut? Was muss der Mensch erkennen, um gerettet zu werden? Dass er verloren ist. Dass er Sünde in seinem Leben hat. Und die Frage ist, warum ist das so schwer zu bekennen? Das ist, weil der Mensch stolz ist. Er will sich nicht beugen vor Gott. Und im Grunde genommen ist das Evangelium ja so befreiend. Wir müssen keine Leistung bringen, wir müssen nicht uns anstrengen, wir müssen einfach nur unseren Müll zu Jesus bringen. Das ist alles. Er sucht die zerbrochenen Herzen sind. Der glimmende Docht. All diese Bilder haben immer etwas von diesem Kaputten. Wir sind kaputt, aber der Mensch will das nicht sehen. Und er will da auch nicht hineinschauen lassen durch das Licht des Evangeliums. Weil er vielleicht auch selber erschrickt über das, was er dann sieht. Die meisten Menschen leben in einer Scheinwelt. Sie wollen das sehen, was sie sehen wollen. Sie wollen nicht die Realität in ihrem Leben sehen. Davor laufen sie weg. Und das Licht des Evangeliums, das Evangelium offenbart, Licht offenbart das, was dunkel ist. Und das will der Mensch nicht. Und wisst ihr, das steckt auch in uns manchmal drin. Dass wir weglaufen vor Dingen und dass wir Gott nicht hineinscheinen lassen. Weil wir Angst haben, dass, wenn das Licht da hineinscheint, dann kommen da Dinge hervor, die uns gar nicht gefallen. Aber nur da entsteht Veränderung in unserem Leben, wo das Licht hineinkommt. Und wo wir das zulassen, da kann Jesus verändern. Und das beinhaltet immer, dass man ehrlich wird vor Gott und sagt, ich schaffe es nicht. Wir haben alle Mangel des Ruhmes, Römer 3, 23. Wir haben alle Mangel des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Alle, jeder Mensch hat Mangel. Und der das erkennt, und das ist auch nur Gnade, der das erkennt und der diesen Mangel zu Gott bringt, der kann Veränderungen in seinem Leben erleben. Das ist auch ein Prinzip im Geistlichen. Wenn du Mangel hast, dann bitte Gott, heißt es, der da freigebig gibt, oder nicht? Wenn du Mangel hast, dann geh zu Gott. Sag ihm, ich habe Mangel, ich brauche Veränderung in meinem Leben. Und bring ihm das. Und er kann daraus etwas Wunderbares machen. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Dieser Blinde wird sehen und wird zum Zeugnis, zu einem Licht für die religiöse Welt der damaligen Zeit. Das ist genial. Und das kann Gott in unserem Leben tun. Aber es beinhaltet immer, dass wir unser Mangel, unsere Schwachheit zu ihm bringen. Und er will sie verändern. Und das ist das Schöne hier an dieser Begebenheit. Dieser Mann wurde nicht nur physisch sehend, sondern er wurde geistlich sehend. Und er durfte neues Leben bekommen, obwohl das beinhaltete, dass er ausgschlossen wurde. Und das heißt auch, wer ein gottselig Leben führen will, der wird verändert. Folgung erleiden. Er erfährt das sofort. Er ist gerade zum Leben erweckt worden und schon beginnen die Probleme. Aber er hat jetzt wen? Jesus auf seiner Seite. Und das ist das Schönste und Größte und Herrlichste, was dir passieren kann, dass Jesus auf deiner Seite ist. Es gibt nichts Schöneres. Und da können die Probleme noch so groß werden und die Herausforderungen im Leben noch so groß werden. Wenn du Jesus an deiner Seite hast, dann ist er groß genug, um diese Herausforderungen zu begegnen. Ist das nicht so? Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ja? Philipper 4, Vers 13. Ja, also, das heißt nicht, dass das alles sich auflöst, sobald ich zu Jesus komme. Aber ich bin jetzt mit Jesus unterwegs und er kümmert sich um mich. Und ich darf mich auf ihn verlassen. Er geht mit mir, er verlässt mich nicht. Und das ist das, was dieser Mann auch. Und übrigens, es ist interessant, wisst ihr, was Kapitel 10 dann kommt? Nach diesem Ereignis? Er wird ausgestoßen aus der Synagoge, er wird ausgestoßen aus dem gesellschaftlichen Leben. Und dann geht es in Johannes 10 worum? Der gute Hirte, der sich um seine Schafe kümmert. Ist nicht zufällig, dass Kapitel 10 nach Kapitel 9 kommt. Jesus kümmert sich um seine Schafe. Und sie finden Weide und sie gehen aus und ein. Ist das nicht herrlich? Der fällt nicht ins Bodenlose, der fällt nicht raus aus dem System und ins Nichts, sondern er fällt in die Hände Gottes und wird da getragen. Ist das nicht herrlich? Und das ist das, was diese Begebenheit, und Jesus verwendet so viele Verse, ein ganzes Kapitel, um das zu umschreiben, um das klar und deutlich werden zu lassen. Auf der einen Seite, wenn Menschen sich abwenden von Jesus, das hat ewige Konsequenzen. Auf der anderen Seite, wenn ein Mensch sich beugt und neues Leben von Jesus empfängt, für den sorgt Jesus. Er kümmert sich um ihn. Und du bist gerettet auf ewig. Das ist die Botschaft von Johannes 9. Lass uns noch beten. Vater, wir wollen dir danken für dieses wunderbare Ereignis dieses Mannes, der blind war und jetzt sehend ist. Und das nicht nur physisch, sondern auch geistlich. Und Herr, wir alle, die wir hier sitzen, waren, und vielleicht der ein oder andere sitzt hier noch, der noch nicht sehend ist, dann schenke du Gnade. Aber auch für die wir das erkennen durften, danke dafür, für diese Gnade, dass wir dich erkennen dürfen. Wer du bist und was du für uns getan hast und was du aus uns noch machen möchtest. Dass wir verändert werden, immer mehr in dein Bild. Wir preisen dich dafür und danken dir für deine Geduld mit uns. In Jesu Namen. Amen.